Ich stelle mich mal ein bisschen hier rüber. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt für euch da, aber ich habe den Eindruck, bevor alle blinzeln müssen, dann blinzeln ein bisschen mehr ich. Und ihr wisst das nicht ganz so doll. Also ihr könnt euch ja auch drehen, gegebenenfalls einfach ein bisschen. Das ist ja das Schöne, wenn man draußen Gottesdienst feiert, dass das alles auch ein bisschen entspannter geht. Oder euch noch einen Schluck Wasser holen. Macht es euch gemütlich. Ich habe auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und ich freue mich riesig, bei euch zu sein. Also auch das Singen. Vielen Dank für eure Musik, in die ihr uns heute mitgenommen habt. Und auch in das Treten vor unseren Gott. Ich finde, das ist schon toll, wenn wir das so machen können bei diesem Wetter. Und der uns mit so einem blauen Himmel hier beschenkt und dann in dieser netten Atmosphäre hier bei euch. Habt schon schön hier. Ist man schon gerne da. Also ich freue mich sehr, hier wieder bei euch zu sein. Und habe euch einen Text mitgebracht. Und zwar einen Text aus Titus 3, die Verse 1 bis 15. Ich lese uns das. Das ist ein bisschen länger, aber es muss heute so sein. Titus 3, 1 bis 15. Erinnere alle in der Gemeinde daran, sich der Regierung und den staatlichen Behörden unterzuordnen. Sie sollen ihnen gehorchen und darüber hinaus bereit sein, bei allem Guten mitzuwirken. Ermahne sie, über niemanden schlecht zu reden und nicht zu streiten, sondern friedfertig zu sein und allen Menschen freundlich zu begegnen. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Diese Botschaft ist wahr und vertrauenswürdig. Ich erwarte, dass du mit Nachdruck für sie eintrittst und sie weitergibst. Du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Das ist recht und bringt den Menschen Nutzen. Dagegen beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an Streitigkeiten über das jüdische Gesetz. Das ist nutzlos und führt zu nichts. Wer solche Irrlehren verbreitet, den sollst du zurechtweisen. Einmal und noch ein zweites Mal. Hört er dann immer noch nicht auf, so musst du ihn aus der Gemeinde ausschließen. Du siehst ja, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Wenn er weiter auf dem falschen Weg bleibt, dann tut er es bewusst und spricht sich selbst das Urteil. Sobald ich Artemas oder Tychikus zu dir schicke, komm möglichst schnell zu mir nach Nikopolis. Ich habe beschlossen, den Winter dort zu verbringen. Sorge gut für Zenas, den Rechtskundigen, und für Apollos, damit sie alles bekommen, was sie für ihre Weiterreise brauchen. Auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist. Sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Alle, die bei mir sind, lassen dich grüßen. Grüße die, die durch den Glauben in Liebe mit uns verbunden sind. Die Gnade, sie sei mit euch allen. Die Gnade, sie sei mit euch allen. Paulus startet in diesem Text, den er Titus schreibt, indem er die Leser erinnert. Er erinnert sie an ihre Gewohnheiten. Es ist schon ein bisschen her, da haben wir in unserem Haus, wir haben ein Haus gekauft vor vielen Jahren, das hat einen Dachboden, ein Dachgeschoss gehabt, das nicht vernünftig ausgebaut war, indem wir uns vorgenommen haben, diesen Dachboden auszubauen. Und der war nun wirklich sehr unprofessionell ausgebaut. Da zog der Wind von außen unter den Dachziegeln rein und zog dann durch die Räume, die da oben waren, weil es keine vernünftige, durchgängige Dämmung gab. und er trug die ganze Wärme raus. Wir hatten eine Heizungsrechnung, das war phänomenal. Also in dem Moment, als wir oben das Zimmer nutzen wollten, das da war und so. Und also wir wollten es ausbauen. Und ich bin einer, ich mag sowas, ich baue gerne auch selber. Also haben wir erstmal alles rausgerissen, alles. Alles, was da drin war, die Dämmung, die Stromversorgung, das, was an Wänden dort oben war. Wir haben die Fenster rausgenommen, den ganzen Dachboden, 100 Quadratmeter, komplett entkernt. So dass alles leer war. Und als alles leer war, habe ich mir eine Liste erstellt, was ich alles neu machen wollte. Also die komplette Dämmung neu rein, einen vernünftigen Feuchtigkeitsschutz da rein, dann musste Stromversorgung rein, die Wände neu aufbauen, dann die Türen reinsetzen, den Fußboden neu aufbauen. Wir haben wirklich alles auf diese Liste geschrieben und die Liste war richtig lang. Und nach 10 Monaten Umbau war alles fertig. Es war alles abgearbeitet, was auf dieser Liste war. Und ich war und wir waren mächtig stolz über diesen Dachboden. Wir hatten jetzt 3 Zimmer, richtig toll. Kein Wind zog mehr da durch. Wir haben die Dachsparren freigelegt. Das sah einfach fantastisch gut auf. Aber es gab 2 Dinge auf dieser Liste, die blieben unbearbeitet. Und zwar, wenn man die Treppe bei uns hochgeht, in den Dachboden hinein, dann gibt es am Anfang der Treppe eine Strippe, die da raushängt. Und an diese Strippe sollte eigentlich eine schöne Dekolampe, dass man den Aufgang so sieht. Also diese Strippe ist noch da. Und wenn man dann oben war, dann fehlte auch in dem Flur oben eine Lampe. Dort hing auch nur eine Strippe und mehr war da nicht. Und ich habe vielen Leuten ganz stolz gezeigt, was wir da oben alles gemacht haben und wie toll ökologisch alles geworden ist, wie gut alles geworden ist. Aber alle sprachen mich darauf an und sagten, guck mal, da fehlt doch noch was, da ist doch noch was. Und am Anfang habe ich mich darüber ein bisschen geärgert, weil ich war ja so stolz über all das, was ich gemacht hatte. Und denen fielen natürlich nur diese beiden Strippen da immer wieder auf. Und mit der Zeit war das so, weil wir auch andere Dinge zu tun hatten, dass wir diese Strippen gar nicht weiter beachteten. Wir haben uns Stück für Stück dran gewöhnt. Und es hat tatsächlich 4 Jahre gedauert. 4 Jahre, bis wir dann an die Strippen endlich mal Lampen angebaut haben und die Liste fertig war. Wir haben uns dran gewöhnt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du, als du das erste Mal eine Armbanduhr bekommen hast, ja, das erste Mal auf einmal hängt so eine Uhr bei dir am Arm, ist ein bisschen komisch, fühlt sich das an und so, und wenn man sich dann bewegt und so, man merkt das und wenn man sie aber länger hat, eine solche Uhr, dann geht es den meisten so, dass man sich daran gewöhnt. Man wundert sich nicht mehr. Und man gewöhnt sich manchmal sogar so sehr dran, dass man auch aus Versehen mit der Uhr dann unter die Dusche geht oder so. Auch das passiert. Weil man sich einfach irgendwann so dran gewöhnt hat, dass da diese Uhr ist, die dahin gehört, die da ist. Ja, so ist das mit den Dingen, die wir haben. Wenn wir Dinge nur lang genug haben und wissen, eigentlich wollten wir da noch irgendwie was anderes machen oder wir gewöhnen uns irgendwann an die Dinge, die da sind. Das passiert mit den Sachen, die wir anziehen, wo wir leben, und es kann auch in den Herausforderungen, in denen wir stecken in unserem Leben, kann es so sein, dass wir uns gewöhnen, da wollen wir eigentlich noch was machen, aber wir machen es dann irgendwie doch nicht. Im geistlichen Leben könnte es so sein, dass du vielleicht eines Tages von dem Wunder der Erlösung gehört hast, von dieser fantastischen Gnade. Gott will mit dir leben, er vergibt dir deine Sünden, du bist Teil der Gemeinde und du bekommst dieses Geschenk, den Heiligen Geist, der immer da ist, der mit dir durch alle Dinge geht, die in deinem Leben anstehen. Und vielleicht erinnerst du dich, als das so war am Anfang, es war viel mehr, als du dir vorstellen konntest. Wie fantastisch, mit so einem Gott an der Seite durch das Leben zu gehen. Kannst du dich daran erinnern? Vielleicht, wenn du jetzt zurückdenkst, fällt dir auf, was mit der Zeit passiert ist und was ganz häufig mit der Zeit passiert. Du hast dich an diese Idee gewöhnt, dass Gott dir alles vergibt, dass er den Sund, der unter uns manchmal ist, dass er den auflöst, dass er die Sünden, die da sind, dass er sie vergibt. Du hast dich daran gewöhnt. Gott ist immer gegenwärtig und merkst es eigentlich, wenn du ehrlich bist, gar nicht mehr so richtig. Und dass wir die Bibel haben, bemerkst du auch nicht mehr so richtig. Gottes Wort für die Menschen. Naja, nun, so ist es wohl. Sonntags geht es in den Gottesdienst. Lobpreiszeit in der Gemeinschaft. Ja, das passiert halt, gehört ja auch irgendwie dazu, man hat sich dran gewöhnt. Und das, was einst das Wunder der Erlösung für dich gewesen ist, es wird zur Uhr an deinem Arm. Sie ist immer da, aber in der meisten Zeit fällt es dir gar nicht mehr auf. Wir sehen und beobachten, vielleicht manchmal mit etwas Schmunzeln, wenn Menschen sich neu und erstmalig für Jesus entscheiden, voller Verliebtheit und junger Begeisterung. Sie hören noch genau, was sich in ihrem Leben jetzt alles verändern kann und verändern sollte und was sie gerne verändern wollen. Sie hören es noch genau. Da ist etwas in Ordnung zu bringen oder etwas, was getan werden müsste. Und sie packen es an. Vielleicht eine Gewohnheit ihres Lebens, die krank machen kann, abhängig oder blockiert oder die etwas verhindert. Sie beenden es. Sie haben ihre persönliche Liste der Dinge, die sie verändern wollen, weil sie jetzt mit Gott unterwegs sind. Jeder hat seine persönliche Liste mit Jesus. Und dann passiert dieses Gemeine. Nach einer Weile. Es wächst still und heimlich und es passiert allen. Es passiert dir und mir. Die Gewohnheit kommt. Wir lernen, mit den Dingen auch im Glauben umzugehen. Vielleicht fällt uns manchmal so eine Mittelmäßigkeit, so ein bisschen Way of Life im Glauben auf. Aber es stört uns nicht so richtig. Wir sehen die Dinge, die uns von Gott trennen, oder die wir vor ihm verdeckt halten, aber wir denken dann lieber nicht so doll daran. Wir haben gelernt, mit unserem Status Christ gut leben zu können. Nicht besonders schön, auch mit etwas weniger Freude und weniger Wunder. Wir haben uns daran gewöhnt. Und deshalb sagt Paulus zu Beginn dieser Passage, Titus, erinnere die Leute. Sag den Leuten, sie sollen sich erinnern. Lasst uns bei diesem Punkt etwas bleiben. Erinnere dich. Packe einmal alles, was dich gerade jetzt beschäftigt, so wie du hergekommen bist, beiseite. Vielleicht deine Arbeit oder die Verwandtschaft, das Gespräch heute Morgen beim Frühstückstisch, deine Beziehung, vielleicht ein ungutes Gefühl. Alles, was du hast, packe es jetzt einmal beiseite. Ich frage dich heute Vormittag, nimm dir etwas Zeit, erinnere dich an deinen Moment der Erlösung, deinen Moment mit Jesus. Im Vers 3. Wir wollen nicht vergessen, dass wir selbst früher unverständig und ungehorsam waren. Wir waren vom rechten Weg abgeirrt und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Das ist der Grund, weshalb ich Erlösung benötige. Die Realität von Sünde in meinem Leben. Und Paulus spricht hier in der ersten Person Plural. In der dritten Person reden wir über andere, über sie, die anderen. In der ersten Person sprechen wir bezogen auf uns selbst. Ich selber. Vorher erinnere die Leute, gehorsam zu sein, aber dann wechselt Paulus in die erste Person Plural, weil wir in Bosheit und Neid lebten. Es wäre ja so naheliegend gewesen, das anders zu tun. Er hätte ja auch sagen können, erinnere die Leute, weil sie in Bosheit und Neid lebten. Aber Paulus sagt, weil wir in Bosheit und Neid lebten. Paulus sagt zu Titus, nicht nur die Menschen hier auf Kreta, sondern ebenso du, Titus, und ich, Paulus. Und was meint das? Ich bin es auch. Ich muss das nüchtern bekennen. Immer wieder beobachte ich es an mir. Getrennt von der Gnade, von der Liebe des Herrn lebe ich, unverständig, unbeherrscht, wie ein Egoist. Es gilt für alle, die vor langer Zeit mit Gott in Berührung kamen, die in einem christlichen Elternhaus vielleicht aufgewachsen sind oder die bereits auf dem Wege sind. Paulus sagt es so, ich tue die Dinge, die ich nicht tun will. getrennt von der Kraft und der Liebe und Gnade Gottes für mein Leben. Es ist egal, wie sehr ich versuche, gut zu sein oder wie sehr ich mich auch anstrenge. Ich ertappe mich immer selbst wieder dabei, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun will. Ich bin nicht stark genug in meinen Gedanken, meine Gefühle oder mein Handeln wirklich vollständig zu kontrollieren. In einigen Situationen meines Lebens gehen die Pferde mit mir durch. Hebt mal die Hände. Wie viele von euch können sagen, seht her, in allen Dingen des Lebens bin ich voller Gelassenheit, allzeit easygoing mit meinen Gefühlen, meinem Verhalten, meiner Wut, meiner Verzweiflung, meinem Zorn, meinem Stolz, meinen Gewohnheiten. Hebt eure Hände. Wir können es nicht. Ich kann es nicht. Wir alle kommen in Situationen, in denen es schwierig wird. Und wenn wir außerhalb der Kraft Gottes sind, tun wir auch dumme Dinge. Lasst uns das mal für einen Moment durchdenken. Wenn diese liebende Kraft Gottes unser Leben verlassen würde, keine Bibel, die dich unterstützt, keine Gemeinde, die dich ermutigt, die dich anlächelt, kein Heiliger Geist, der unser Verhalten feinfühlig macht. Denkt mal an dunkle Gedanken, die manchmal in unseren Herzen sind, die euch zu schaffen machen. Enttäuschung vielleicht, Frust oder Ärger über andere, über Situationen. Stellt euch mal vor, diesen Gedanken würde man die Freiheit geben, von deinem Leben Besitz zu ergreifen. Und es würde für dich zur Gewohnheit werden, zur Normalität. Wer wärst du dann? Verirrt, durchs Leben stolpern, hart zu meiner Familie, manchmal auch verängstigt, Schritte zu wagen, stolz, geldgierig, abhängig vom Erfolg, lieblos und verurteilend, so wäre ich. Wer wärst du? Daran erinnert uns Paulus heute Morgen. Wer wären wir, wenn Gott uns alleine ließe? Wie sähe unser Leben aus? Nun, er lässt dich nicht allein. Die gute Botschaft ist, er lässt dich nicht allein. In Vers 4 und 5. Aber dann erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe. Paulus fährt hier fort. Es ging bisher um unsere Bedürftigkeit zur Erlösung, dass wir es wirklich nötig haben. Jetzt geht es um die Quelle, um den Ursprung der Erlösung. Gott rettet uns nicht wegen unserer Gerechtigkeit, weil wir so gut wären, sondern er rettet uns aus Gnade. Christus am Kreuz, aus Gnade und Liebe tut er es. Vielleicht hast du dir viel erarbeiten können. Wohlstand, Wohltätigkeit, ein beeindruckendes Verhalten dir und auch anderen gegenüber. Eine Stellung in dieser Gesellschaft, in der Gemeinde. Vielleicht hast du viel geübt dafür, gelesen und begriffen. Jedoch dieses eine, es lässt sich nicht erarbeiten. Seine Gnade, sie ist ein Geschenk. Wo wären wir, wenn Gott kein gnädiger, sondern ein strenger Gott wäre? Wenn unser Schicksal an unserer Gerechtigkeit hinge? Wie hart wir es auch versuchten, nie hielten wir Gottes Gebote ein oder erreichten sein Herz. Es wäre nie angemessen genug oder akzeptabel in seinen Augen. Wo wären wir dann? Und das ist das, woran Paulus Titus erinnert, hier am Anfang, Vers 4. Mit unseren Taten hätten wir nicht bestehen können. Es ist seine Freundlichkeit, es ist seine Gnade. Daran erinnert er uns. Jedes Mal, wenn wir das Wort Gnade hören, jedes Mal, wenn wir Barmherzigkeit sehen, jedes Mal, wenn du Gottes Lächeln in deinem Leben fühlst, jedes Mal, wenn du das Brot in den Händen hältst und sagst, sein Leib für dich gegeben. Jedes Mal, wenn du den Kelch in den Händen hältst und sagst, sein Blut für dich vergossen. das ist kein Zufall oder Unfall. Und wir können das auch nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Es ist unsere Erlösung, unsere Rettung, seine Gnade. Und lasst uns weiterlesen. Ich lese nochmal Vers 5, die zweite Hälfte. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe. Das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Und es bleibt nicht stehen bei diesem Erbarmen. Es geht weiter. Gott geht weiter, zu neuem Leben geboren. Wir werden zu neuem Leben geboren. Durch die Taufe, zu neuem Leben. Wir müssen uns manchmal daran erinnern. Der alte Mensch mit seinen Sünden, seiner Rechtfertigung stirbt und wird dann durch das Bad der Taufe zu neuem Leben geboren. So tut es unser Gott. Jemand erzählte mir mal eine Anekdote. Gott saß eines Tages im Himmel, als ein Naturwissenschaftler zu ihm sagte: Das Leben ist so vielfältig und klar, wir brauchen dich, Gott, gar nicht länger. Wir können inzwischen alles, was du von Anfang an getan hast. Okay, sagt Gott, erklär mir das mal. Daraufhin der Wissenschaftler: gerne. Ich habe inzwischen so viel verstanden von den Aminosäuren und Eiweißen und der Zusammensetzung des Lebens. Ich gehe in mein Labor und ich erschaffe neues Leben. Und Gott sagt: Das hört sich spannend an. Davon würde ich gerne mehr wissen. Lass es sehen. Und der Wissenschaftler kniet nieder und er will zwei Hände voller Erde nehmen vom Boden. An dieser Stelle unterbricht ihn Gott schmunzelnd und sagt: Moment, dann tu es auch, wie ich es tat. Erschaffe zuerst deinen eigenen Staub aus dem Nichts. Nur Gott bringt geistliches neues Leben aus dem geistlichen Tod in der Taufe. Nur Gott erneuert das Leben derer, die krank sind von Sünde. Daran erinnert uns Paulus. An die erneuerte Kraft durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist schon etwas krass, aus dem Nichts heraus etwas völlig Neues zu schaffen. Und das ist das, was Gott tut. Erinnert euch jedes Mal, wenn ihr bestrebt seid, eine bessere Person zu sein, jedes Mal, wenn du die Erfahrung machst, geehrt zu werden, jedes Mal, wenn du deine persönliche Sünde besiegt hast oder wenn du jemanden dienst oder wenn du versucht bist und sprichst doch die Wahrheit, denk dran, es ist keine Stufe auf der Erfolgsleiter des Glaubens nach oben. Es ist seine Erlösung für dich, indem er dich durch den Heiligen Geist getauft und erneuert hat. Und es gibt noch einen weiteren Kernaspekt, dieses Wunder der Erlösung. In der zweiten Hälfte des Verses 7, dort lesen wir: Und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen. Also aus dieser Erlösung sollen wir auch noch das ewige Leben erben. Und da steht hoffen dürfen und gemeint ist, wir dürfen erben und dürfen ewiges Leben sicher erwarten. Manchmal fällt es mir schwer, was da noch Dolles passieren sollen. Miterben werden, wie Jesus Christus, ewiges Leben bekommen. Ja, was soll denn das sein? Und mir hilft da ein Blick in die Wirtschaft, in der ich ganz gerne unterwegs bin beruflich und vielleicht auch euch auch. Wisst ihr, wofür dieser Begriff IPO steht? IPO? Wem sagt das was? Okay, ich erkläre es. Initial Public Offering. Das ist der Moment, in dem eine Firma eine Erstplatzierung der Unternehmung am Markt macht. Eine Firma, die bisher von wenigen Leuten geführt und gehalten worden ist, sie geht jetzt an die Öffentlichkeit, sie geht an die Börse. Und an diesem Tag, an dem Tag des IPO einer Unternehmung, zeigt sich das wahre Gesicht dieser Firma. Bisher haben nur Altinhaber oder Gründer aus Überzeugung investiert in so eine Unternehmung und gehofft, dass es am Ende ein starkes Unternehmen wird. Am IPO geben die Gründer ein paar Anteile ab und bieten sie der Öffentlichkeit ab. Und wer den richtigen Riecher hatte, der wird an so einem Tag des IPOs Millionär. Vielleicht habt ihr mal die Show Die Höhle der Löwen gesehen, mit Menschen wie Frank Thelen, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Jochen Schweizer, extrem fitte Investoren, die nach neuen Unternehmen ständig schauen und suchen. Sie investieren in Start-ups, in aussichtsreiche Kandidaten. Sie warten auf diesen Moment des IPOs, den Tag ihrer persönlichen Millionenchance. Aber es ist niemals eine wirklich sichere Sache. Es ist nicht eine sichere Sache. Und heute ist jetzt auch der Moment, wo ich euch noch einen Tipp geben will, in eine Firma zu investieren, die ihr kennt, wo ich glaube, dass sie bald richtig abgehen kann, wo es richtig interessant werden kann. Und die Firma, die nennt sich Christuskirche Uetersen. Und woran habe ich das gemerkt? Ich erinnere mich an manches unglaublich kulinarisches Buffet bei Gemeindenfesten oder auch mal nach dem Gottesdienst. Dieses irre Buffet, wo wirklich alles da ist, was das Herz begehrt. Alles in einer bezaubernden Atmosphäre, wo ich alles kriegen kann, was ich brauche. Irre. Und ich glaube, in ein solches Unternehmen zu investieren, wäre wirklich sinnvoll. Da kann was richtig Großes draus werden. Es ist einfach unglaublich, dieses Angebot, was es hier gibt. Das muss ein dickes Ding werden. Und es ist auch, glaube ich, der Beweis für die Existenz unseres Gottes. Aber wisst ihr, selbst diese Christuskirche Uetersen und dieses fantastische Buffet ist auch keine 100% sichere Sache. Paulus sagt Titus, erinnere die Leute an ihre Erlösung. Eines Tages, so schreibt es die Offenbarung, sehr dramatisch, werden die Trompeten erschallen und eines Tages werden sich die Gräber öffnen und die Verstorbenen in Christus werden auferstehen. Und der DAX und der NEMAX und alle, sie werden eine krasse Wertkorrektur machen an diesem Tag, wo das passiert. An dem Tag, wo das Reich Gottes sein IPO macht, auf dieser Welt, in dieser Welt. Und Microsoft wird erheblich Micro werden an dem Tag. Und das Königreich Gottes wird seinen Gang machen an die Öffentlichkeit. Und die Leute, du und ich, wir werden an dem Tag Gottes Angesicht sehen. Wir werden in seine Augen sehen. So wird es kommen. Das ist die Wahrheit, von der Paulus spricht. Du bist erschaffen aus dem Atem Gottes, aus der Vergebung durch Jesus Christus, erlöst und berufen als Erbe. Heute Vormittag erinnert uns Paulus daran. Jedes Mal, wenn du Hoffnung ersehnst, jedes Mal, wenn der Sturm weht und nicht drehen will, jedes Mal, wenn du in den Spiegel schaust, dich selbst erkennst, dann gilt, es ist nicht erarbeitet. Es ist keine besondere Auszeichnung. Es ist kein Bitten um Vergebung durch den Nächsten. Es ist das Geschenk der Hoffnung, welche die Erlösung bringt. Ein wahrhaftiges Wort, welches Paulus spricht. Eines der größten Aussagen des Neuen Testamentes. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft, unser Grund des Lebens. Es ist Gottes Zuwendung an uns, an dich, dein persönliches Wunder der Erlösung. Und es ist wichtig, dass wir uns unserer persönlichen Erlösung erinnern, sodass unser Verhalten die richtige Grundlage erhält. Und dann kommt in diesem Brief, den Paulus an Titus schreibt, eine Anweisung, eine Guidance, könnte man sagen, unseres Herrn an uns, die diese Güte, die er für uns hat, zu einem wirklich starken Strom machen kann. Eine ganz schlichte Anweisung, die alles andere zusammenfasst. Und diese Anweisung, sie ist so wichtig, dass Paulus sie dreimal wiederholt. Und sie ist auch so einfach, dass sie uns manchmal schon fast trivial erscheint. Da steht im Vers 1, erinnere alle an der Gemeinde daran, sich der Regierung und den staatlichen Behörden unterzuordnen. Sie sollen ihnen gehorchen und darüber hinaus bereit sein, bei allem Guten mitzuwirken. In Vers 8 steht, diese Botschaft ist wahr und vertrauenswürdig. Ich erwarte, dass du mit Nachdruck für sie eintrittst und sie weitergibst. Du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Und im Vers 14, auch unsere Gemeinden müssen lernen, Gutes zu tun, wo es nötig ist, sonst bringt ihr Glaube keine Frucht. Das ist praktisch die Pfingstbotschaft. Wie lautet die Anweisung, von der Paulus spricht? Was sollen wir tun? Das Gute tun. Das Gute tun, wo es nötig ist, das Gute tun, wo es gebraucht wird. Zuerst steht es in dem Kontext der Gesellschaft, außerhalb der Kirche, den städtischen Einrichtungen, den Regierenden. Gutes tun, wo es nötig ist, bei Gutem mitzuwirken. Und dann in Vers 8 und 10 spricht Paulus uns an, die wir in Jesu Gemeinde leben. Und er fährt fort an die, die zurechtgewiesen müssen, weil sie sinnlose Streitereien über den Zaun brechen und rechthaberisch sind. Also dort, genau dort, wo wir zusammen sind, dahin spricht Paulus. Das Gute tun, das ist recht und bringt den Menschen Nutzen. Und zuletzt in den Versen 13 und 14. Sei hilfreich bei der Arbeit, bei den täglichen Gelegenheiten. Sei hilfreich bei deinem Nächsten. Paulus sagt, hilf ihnen, tue ihnen Gutes. Wisst ihr, manchmal denke ich, das Christsein, wir machen das Christsein so kompliziert. Und hier stoßen wir auf eine ganz klare, ganz einfache Anweisung, wo es hingehen soll. Das ist keine unüberwindliche Klippe. Das ist Gottes schlichte Aufforderung an uns. Das ist es, was Jesus tat. Welch ein Unterschied ist es, durch das Leben zu gehen mit diesem ein Gebet, Gutes tun, wo es nötig ist. Herr, ich will Gutes tun, wo es nötig ist. Herr, hilf mir jetzt zu erkennen, wo Hilfe nötig ist. Und im nächsten Moment, Herr, hilf mir zu erkennen, was nun meiner Hilfe bedarf. Ich möchte uns vor diese Herausforderung stellen, von heute an für die nächste Woche. Mach es zu deinem Gebet, das Gute zu tun. Für den nächsten Morgen, wenn du aufwachst, erinnere dich an deine Erlösung. Erinnere dich, wer du wärst ohne Christus. Erinnere dich, dass der Heilige Geist jetzt dich erneuert hat und du bist neu. Und sprich ein kleines Gebet. Herr, heute will ich durch diesen Tag gehen, im Bewusstsein Gutes zu tun. Auf dem Weg zur Arbeit, wenn wir die Kinder zum Kindergarten bringen, an der Theke, beim Bäcker, wenn wir die Fenster putzen, das Auto saugen, auf dem Weg zur Vereinssitzung, zum nächsten Spiel, beim Spazierengehen, wo auch immer. Schreib es auf dein Tablet, auf dein Handy, neben die Kamera, das Gute tun. Sei bereit, wenn du zur Arbeit gehst, wie Paulus es Titus schrieb, Gutes tun, wo es nötig ist. Und vielleicht wirst du bei der Arbeit gestört. Du hast dir etwas vorgenommen und plötzlich kommt es anders. Und du kannst nicht weitermachen, wie du wolltest. Wie viele von euch denken, sobald sie gestört werden, als erstes Folgendes, was kann ich nun Gutes tun? Ich frage euch, wie oft wurde Jesus in seinem Tun unterbrochen? Er wurde ständig und reichlich unterbrochen. Befindlichkeiten der Jünger, Pharisäer, Kranke, die da kamen, Verwirrte, die da waren, beim Schlaf. Er wurde ständig gestört in seinen Dingen. Und was tat er? Er schuf diesen Menschen Momente, die sie nie vergaßen. Ja, ich bin bereit, Gutes zu tun. Herr, schenke mir Weisheit, bevor ich antworte. Morgen, wenn du deine Karte ziehst, weil du etwas bezahlen willst oder an der Kasse stehst, mach eine kurze Pause, das Gute tun. Morgen, jedes Mal, wenn du sprichst, deine Zunge zum Sprechen ansetzt, sprich zuerst ein kleines Gebet. Herr, ich will nur sagen, was gut ist. Paulus schreibt dies Titus und viele Dinge sind für Paulus dabei auf der Liste. Verleumde niemanden, schwätze nicht, vermeide dumme Streitfragen, unnütze Diskussionen, unsinniges Geschrei. Paulus sagt, sprich nur Gutes. Was meint ihr? Für einige auf Kreta ist es vielleicht erstmal eine ziemlich stille Zeit geworden, oder? Aber was für ein guter Tag. Ein Wort, das bedacht gesprochen ist. Welch ein Segen für den Hörer, welch ein Schatz im Herzen. Das ist es, von dem Jesus gesprochen hat. Erinnere dich des Wunders deiner Erlösung und dann tue Gutes, wo es nötig ist. Und ich komme zum Schluss. Wir kommen mit Menschen in Kontakt, beim Arbeiten, beim Spielen, im Straßenverkehr, auf dem Amt, beim Training, überall, auch hier in dieser Gemeinde. Jesus war greifbar in diesen alltäglichen Begegnungen. Er war nie unmotiviert zu einem klaren Wort, zu einem helfenden Wort, zu einem liebenden Wort. Sein Handeln war niemals nutzlos für die Menschen, denen er begegnete. Er bemerkte die Menschen, die fern von Gott waren, einsam, abgewandt. Er liebte sie, er lebte mit ihnen. Er wirkte für sie, er starb für sie. Wir haben so eine gute Grundlage hier. Wir haben so eine fantastische Alternative. Und so erinnert dich heute Paulus. Erinnere dich, wie du deine Erlösung erlebt hast. Und bete und höre in und vor allen Situationen: Herr, ich will Gutes tun. Ich will bei allem Guten mitwirken. Denen, die weit weg von dir, Gott, leben. Der Stadt, in der ich lebe. Und auch meinen Brüdern und Schwestern, die rechts und links von mir sitzen. Gutes tun, Herr, wo es nötig ist. Amen.